Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Die BBL pausierte am Wochenende Grund der All-Star-Break in der Basketball-Bundesliga und an diesem All-Star-Tag oder diesen All-Star-Tagen in Göttingen, da hat sich beim Hauptspiel dann das Team der internationalen, der ausländischen Profis durchgesetzt zum 9. Mal in 10 Duellen und zum 2. Mal in Folge hat also das All-Star-Team gegen die besten deutschen Spieler gewonnen, am Ende mit 145 zu 132, mal wieder ein richtiges High-Scoring-Match, aber das sind wir ja von den All-Star-Games sowieso gewohnt. Wir blicken mal zurück auf dieses All-Star-Weekend in der BBL mit Lukas Robert von der Big. Hallo Lukas.
Servus.
Lukas, das All-Star-Game in der NBA natürlich eine große Nummer. Wie würdest du es im Vergleich natürlich im kleineren Rahmen in der BBL einschätzen?
Ja, in Deutschland ist es eigentlich keine große Nummer, weil während es in der NBA gut, in den letzten Jahren hat es auch ein bisschen abgenommen, aber da ging es den Teams noch sehr, sehr viel um die Ehre, dass man da eben den Westen bzw. den Osten schlägt, während es seitdem die Liga das System etwas reformiert hat, Nationals gegen Internationals, ist es natürlich nicht mehr unbedingt wir gegen die anderen, sondern mehr so ganz, ganz viele teaminterne kleinere Duelle, so dass man da viel Spaß miteinander hat, die Spieler viel Spaß miteinander haben, aber da jetzt nicht bis ans Äußerste gegangen wird. Also offensiv ist das immer eine sehr, sehr gefällige Sache. Defensiv kann man da aber eigentlich, da wird gar nichts gemacht. Also insgesamt gab es 6 Foulspiele zusammengenommen auf 40 Minuten auf beiden Seiten. Das sagt schon alles, wie sehr da in der Defensive nochmal nachgegangen wurde und gehackt wurde, dass man da vielleicht doch den einen oder anderen Punkt verhindert. Also das war äußerst begrenzt und die Coaches haben beispielsweise darauf geachtet, dass die Spieler, die in den letzten Wochen so ein bisschen viel gespielt haben, viel gehen mussten, beispielsweise mal Odolo wurde ja von den Fans in die Starting Five gewählt, hat aber dann insgesamt trotzdem nur 5 Minuten gespielt. Also die Coaches haben das da schon die Spielanteile verteilt, sodass es da eine aktive Regeneration und ein nettes Beisammensein war, aber der sportliche Mehrwert ist natürlich nochmal geringer als der in den USA.
Aber es geht vor allen Dingen darum, ein bisschen Werbung für Basketball zu machen, eben durch spektakuläre Aktionen. Spektakulär auch natürlich der 3-Punkte-Wettbewerb, der auch in der BBL oder im All-Star-Game, vor dem All-Star-Game der BBL ausgetragen wird. Der von dir schon angesprochene Maodolo, der hat den für sich entschieden und im Dunking-Contest, da hat sich Jamal Abrams von den Gießen 46ers durchgesetzt. Das sind auch so nette kleine Wettbewerbe, die, was bedeutet das für die Spieler?
Ja, also die Dreierkrone ist sicherlich ganz cool, weil im Gegensatz zu der Subjektivität der Fans bei der Wahl der All-Stars, klar, da kommen noch die Trainer mit jeweils 5, 6 Spielern dazu, aber eigentlich entscheiden ja weitestgehend auch die Fans über einen Großteil der Spieler, sodass da nicht zwangsweise die besten Spieler in der Starting Five stehen. Insgesamt gleicht sich das dann natürlich aus, aber beim 3-Punkt-Wettbewerb, da spielen ja ausschließlich die Besten mit. Also da entscheidet ja die Trefferquote und die Anzahl an Schüssen, die man genommen hat, eben ob man sich für diesen Dreierwettbewerb qualifiziert, sodass dann da auch tatsächlich die besten 3-Punkt-Schützen der Liga gegeneinander antreten. Und da dann natürlich zu gewinnen, ist natürlich schon ein kleines Statement, weil man dann eben verdeutlicht, dass man eben auch unter Druck super gut den Dreier trifft. Vermord Odolo natürlich nochmal zusätzlich toll, weil er eben bisher das Ding noch nicht gewonnen hatte. Mhm. Und sicherlich da auch die Entwicklung zeigt, die er da bei Bamberg in den letzten Jahren gemacht hat. Während für Peyton Siever und Thomas Walker beispielsweise das eine nette Sache gewesen wäre, wenn sie da im Finale sich gegen Lo durchgesetzt hätten. Aber der junge Deutsche freut sich da sicherlich nochmal ein bisschen mehr drüber. Diese Wertung sicherlich gut. Ja, der Dunking Contest ist eigentlich eine geile Sache. Also das ist bei den Fans immer sehr, sehr beliebt und auch spektakulär anzusehen. Aber jetzt hat er mit Retain Obasohan nochmal einer abgesagt und ein quasi weiterer Amateur hatte neben Brian Butler, der ja nicht wirklich ein Amateur ist, weil er in der 2. Bundesliga spielt, hatten nur 3 Leute teilgenommen am Dunking Contest, was natürlich dann das Teilnehmerfeld schon mal im Voraus extrem ausdünnt. Letztlich, du hast es gesagt, gewann dann Jamal Abrams knapp vor eben Brian Butler, der das Ding ja im letzten Jahr gewonnen hatte. Und ja, da waren einige nette Sachen dabei, aber beispielsweise Butler ist zwei oder dreimal die Zeit ein bisschen ausgegangen. Die Spieler haben ja immer nur eine Minute Zeit, um eben ihre Aktion da anzubringen. Und deshalb musste er irgendwie so sich etwas aushelfen. Und Abraham ist sicherlich am Ende der verdiente Sieger, aber das Teilnehmerfeld ist nicht so, dass man da mit großen A's und O's sich im Vorfeld schon drei Tage drauf gefreut hätte.
Ich sagte, ist beim Team oder beim All-Star-Game zwischen den Internationalen und den Deutschen setzte sich zum 9. Mal im 10. Duell die internationale Auswahl durch. Ist das auch so das Kräfteverhältnis in der BBL, die ausländischen Stars stärker als die deutschen Stars? Wie würdest du es einschätzen?
Vereinzelt sicherlich nicht, aber in der Masse sind natürlich die Internationals durchaus stärker. Gerade wenn man die Athletik natürlich beispielsweise der großen Jungs anguckt, da ja, die Amis haben einfach eine bessere Athletik als die meisten Deutschen, da ja, führt kein Weg dran vorbei. Die Deutschen schmeißen sich redlich rein, haben ja auch immerhin jetzt schon mal einmal wenigstens gewonnen, aber ja, während da natürlich der Ehrgeiz ein bisschen höher ist, haben die Internationals oftmals einfach die bisschen besseren Fähigkeiten und können sich dann da aufgrund dessen in der Offensive absetzen. Verteidigt wird ja ohnehin nicht. Und ja, also der ein oder andere deutsche Spieler, da sieht man es schon, wenn der in seinem eigenen Team mehr Verantwortung trägt als vielleicht der klassische, ja, sag ich mal, Busfahrer-Deutsche, der irgendwie immer nur auf der Bank sitzt und mitfährt und den Kader auffüllt. Also da gibt's ja die beim All-Star-Game spielen, die spielen ja auch viel. Die können auch gute Entscheidungen treffen. Das hat ja beispielsweise Yoshiko Zerbou mit 20 Punkten auch gezeigt in 18 Minuten, dass es keine schlechten Leute sind. Aber wenn man halt sich entscheiden müsste, wer denn da in den jeweiligen Teams immer startet auf den jeweiligen Positionen, ist es halt eben doch oftmals die Amis, weil sie eben etwas mehr Qualität ausstrahlen und auch eben weniger Fehler machen. Und beim All-Star-Game sind natürlich Fehler da, aber wenn so schwach verteidigt wird, kann man das natürlich über die Offensive regeln. Und da stimmt natürlich oftmals nicht unbedingt der Einsatz, sondern natürlich die Qualität, die man hat in der Offensive.
Und dann gab es ja auch noch das All-Star-Spiel der Nachwuchsspieler. Das Team des Nordens setzte sich dort mit 88-79 gegen das Team des Südens durch. Spricht das auch für die bessere Talententwicklung im Norden oder kann man da keine Rückschlüsse draus ziehen, jetzt auf generelle Aussagen?
Da würde ich nicht sagen, dass man da eine generelle Aussage drauf treffen könnte, denn also bisher gab es 3 Siege des Nordens und 8 Siege des Südens. Also das ist kein Indiz dafür, dass jetzt man sagt, der Norden ist so viel besser. Für mich ist es immer eines der Highlights jetzt beim All-Star Day, denn die beiden Teams, für die ist es wirklich eine große Ehre. Also die Jungs freuen sich dann mal riesig, wenn sie denn da tatsächlich mit dabei sein dürfen, denn die NBBL ist schon sehr, sehr tief besetzt, was da die Talentpools angeht. Also da hätten auch nochmal der ein oder andere, war froh darüber sicherlich, dass er dann noch mitmachen durfte. Viel eher als das Beispiel einer Talententwicklung in der Breite ist es natürlich aber eins in der Spitze, denn beispielsweise Alba Berlin und Phoenix Hagen hatten im Norden insgesamt 6 Leute abgestellt, also das halbe Team da ja zur Verfügung gestellt. Und Henrik Drescher, der hat in der NBBL letzte Woche 50 Punkte aufgelegt. Der hat jetzt natürlich nochmal im NBBL auch Spiel auch gezeigt, dass er gegen Gegenspieler, die sehr gut sind und auch auf seinem Niveau sind, eben performt mit 22 Punkten und beispielsweise einer 100%igen Trefferquote aus dem 2-Punkt-Bereich, der absolute MVP. Und auch mit seiner Mannschaft an diesem Abend besser, also war jetzt kein Indiz oder eine Langzeitprognose damit möglich.
Dann gucken wir noch auf weitere Weichen, die gestellt wurden an diesem All-Star-Weekend oder die zumindest gestellt werden sollen. Es gibt neue Gedankenspiele, die sich die BBL-Geschäftsführung macht um den Pokal. Die möchte den Pokal gerne ausweiten bzw. das Teilnehmerfeld vergrößern und denkt über ein Modell mit 16 Teams nach, die ab dem Achtelfinale dann im K.O.-Modus gegeneinander treten. Ohne Setzliste, sondern mit freier Auslosung. Was würdest du zu so einem Modus sagen oder zu den Gedanken? Was ist deine Einschätzung dazu?
Also ausgehend davon, dass der jetzige Pokalmodus ja eine ziemliche Frechheit ist, ist es auf jeden Fall nötig, den zu reformieren, weil bisher nehmen 7 Teams am Pokal teil. Einer ist Ausrichter des Top 4s und damit kann sich quasi mit Geld das Halbfinale erkaufen. Und die restlichen 6 Mannschaften spielen dann K.O. gegeneinander die anderen 3 Halbfinalisten aus. Also das ist, ja, also ich finde, ein Pokalwettbewerb lebt eben davon, dass auch mal der Außenseiter weiterkommt, dass auch die kleineren Teams eben die Großen mal herausfordern können und eben nicht dieses klassische Bild, was sich in der Saison und den Playoffs bietet, dass sich eben die beste Mannschaft durchsetzt, sondern eben auch mal Überraschungen möglich sind. Davon lebt der Pokal meiner Meinung nach und eine Reform des Pokalsystems, selbst wenn nur eben die Bundesligisten mitspielen dürften und nicht noch weitere unterklassige Teams, wäre schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung, denn also mir ist klar, dass es schwierig ist, im Spielplan unterzubringen, aber irgendwie muss man den Pokal reformieren, sonst schafft er sich letztlich selber ab, weil dann ist es eigentlich nur eine vorgezogene Playoff-Runde, eben halt dann jeweils mit nur einem Spiel und ja, also wenn man sich das Halbfinale mit dem Top-4-Ausrichter quasi erkaufen kann, finde ich es einfach schade. Sicherlich wäre es noch schöner, wenn man noch vielleicht die Pro A oder die Pro B einbinden könnte. Auch vielleicht in einer vorgeschalteten Runde. Aber das ist mir bewusst, dass da der Spielplan eben sehr, sehr eng ist und die Top-Teams da nicht dran interessiert sind, dass eben noch mehr Spiele in dem Kalender hinzukommen. Aber irgendwas muss mal getan werden, sonst wird der noch weiter in der Aufmerksamkeit und Bedeutung absinken. Und ja, dann kann man ihn sich ganz schenken lassen.
Also mal gucken, was da dann entschieden wird. Die Bundesliga-Vereine müssen das auf jeden Fall mit einstimmiger Mehrheit beschließen. Und dann gucken wir noch auf das letzte Duell der Brose Bamberg in der Euroleague zurück. Die waren bei Maccabi Tel Aviv zu Gast und haben dort einen Sieg kurz vor Schluss noch aus der Hand gegeben. Am Ende mit 88-90 verloren. Nur Pech oder war da mehr hinter?
Ja, also in der letzten Aktion war sicherlich ziemlich viel Pech, denn Augustin Rubit hatte eigentlich nach dem Wurf den Offensivrebound schon in den Händen und hätte dann vielleicht in den letzten 12, 13 Sekunden eben nochmal den Punkt zur Verlängerung oder zum Sieg erzielen können, aber in den 12 Sekunden danach hat man auch so ein bisschen das Unvermögen gesehen, denn Pierre Jackson ist wie ein, ja, aufgescheuchtes Huhn über das Parkett gerannt und ist jedem Foulspiel, was die Bamberger provozieren wollten, eben um ihn an die Linie zu schicken und dann selbst wieder in Ballbesitz zu kommen, entgangen und da haben sie es innerhalb von 12 Sekunden nicht geschafft, ihn auch zu foulen, obwohl das ja jetzt nicht so schwer ist, denkt man zumindest. Letztlich war es eine bittere Niederlage und eine knappe Niederlage, denn sie hätten es da alle mal verdient gehabt, das Spiel zu gewinnen. Klar, Maccabi kam nochmal sehr gut zurück, hat das Spiel dann am Ende auf seine Seite gezogen. Also sicherlich in Ordnung und man sieht auch, warum die einen Siebter und die anderen nur 13. sind, weil Tel Aviv hat es eben gezeigt, dass man diese knappen Spiele herumdrehen kann, während Bamberg das schon seit Wochen nicht mehr gezeigt hat und jetzt natürlich bei einer 6-11 Bilanz eine sehr, sehr schwere Rückrunde angehen wird. Und wir hatten es ja letzte Woche schon, also um die Playoffs mitsprechen, dürfte da Bamberg überhaupt nicht mehr. Und dann ist es natürlich, ja, fraglich, was die Motivation und die Einstellung der Spieler angeht, wenn du eigentlich nur noch drum spielst, ob du jetzt 9. oder 16. wirst, was aber gar keine Auswirkung mehr hat, eben für die nächste Saison, dann ja. Mal schauen, was da noch rauskommt, aber das war sicherlich ein weiterer Nackenschlag für die Bamberger in einer abermals knappen Partie, die sie eben abermals nicht gewinnen konnten.
Also da wird dann sicher dieser Sieg im Dreier-Contest von Maodolo dann eben noch vielleicht ein bisschen bisschen Balsam für die Wunde sein. Mal gucken, wie
für Maudos, für Maudolos Wunde auf jeden Fall. Fraglich, ob es für die Bamberger ist, aber
das wahrscheinlich nicht.
Ja, ist ein schöner Nebeneffekt, absolut.
Individuelles Ding auf jeden Fall. Aber wenn zumindest der Topspieler dann am Ende ein bisschen zufrieden aus dem Wochenende kommt, ist vielleicht allen ein bisschen geholfen. Wir werden natürlich weiter berichten über Basketball hier auf meinsportradio.de. Die NBA natürlich auch noch im Programm bei uns, aber vor allen Dingen in dieser Woche Tennis. Ganz großes Thema, Australian Open. Und da gibt's heute dann die Zusammenfassung des ersten Tags heute Nachmittag mit den Kollegen Andreas Thies und Philipp Joubert, das Daily Down Under hier auf meinsportradio.de und Basketball gibt's dann weiter im Verlauf der Woche. Vielen Dank, Lukas.
Gerne.
Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under, die Australian Open auf meinsportradio.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.